Herzlich willkommen zum Podcast Breiter wie Schwarzenegger mit Coach und Transformationsspezialist Thomas Holzer, der dir zu deinem Wunschkörper verhilft.
Also herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute als Gast die Nathalie Schmidt, wahrscheinlich auch noch vielen als Nathalie Fall bekannt, als Athletin. Herzlich willkommen, Nathalie. Servus.
Vielen Dank. Schön, hier zu sein.
Ja, mich freut es auch. Ich muss wirklich sagen, habe mich sehr gefreut, wie du gleich ganz spontan, ohne Wenn und Aber, zugesagt hast. Bist ja eigentlich die erfolgreichste Frauenphysikathletin, die wir hier haben in Deutschland. Oder verbessert mich, wenn zu.
Naja, also zumindest bin ich diejenige oder die einzige deutsche Pro-Women's Physik, die jemals auf der Olympia war. Ob ich jetzt die erfolgreichste bin, keine Ahnung, das sei dahingestellt. Aber zumindest bin ich die einzige Deutsche, die bei Olympia war.
Ja, genau. Also ich sage einmal, zumindest erfolgreichste in dem Sinn, weil Miss Olympia ist ja eins der höchsten Meisterschaften oder die Meisterschaften im Bodybuilding. Und denke, wenn man das einmal geschafft hat, dann kann man sich schon mit dem Titel rühmen.
Ja, also klar. Also ich bin da auch mega stolz drauf und hätte am Anfang meiner Karriere natürlich auch nie für möglich gehalten, dass das wirklich mal Wahrheit wird. Also es war auch nie so, dass ich gesagt habe, das ist mein absolutes Endziel, mal zu Olympia zu kommen. Das hat sich am Ende dann einfach so ergeben und war eigentlich eher wie so ein Schock, als ich damals eben diese Pro-Meisterschaft gewonnen hatte, nach Meisterschaften, wo ich immer relativ weit im hinteren Feld gelandet bin. Ich hatte auch schon mal einen dritten Platz oder auch schon mal einen sechsten Platz. Mhm. Und da wäre es ja immer nach Punkten gegangen.
Aber du sprichst jetzt nur von den Profimeisterschaften, weil bei den Amateuren war ich eigentlich immer erfolgreich.
Ja, das auf jeden Fall. Also da habe ich ja, ich glaube, 3 deutsche Meistertitel. Ich war mal Vize-Weltmeisterin und eines der größten Erfolge war auch die Bronzemedaille bei den Arnold Classics 2011 war das, glaube ich. Und dann habe ich ja 2012 meine Pro-Card bekommen und dann eben so meine ersten Wettkämpfe im Pro-Geschäft gemacht. Aber wie gesagt, mir war dann auch ganz schnell klar, dass das halt sehr schwer ist, gegen die amerikanischen Frauen anzutreten. Also nicht nur, weil die eine oder andere sicherlich besser war als ich, sondern weil ja natürlich auch mal viel Politik im Spiel gewesen ist. Und umso überraschender war dann tatsächlich damals der Sieg bei der Pro Mozzolani, wo ich dann eben die direkte Qualifikation für Olympia hatte.
Ja, die Qualifikation ist ja mittlerweile so, dass man, ich glaube, die 5-Punkt-Besten qualifizieren sie für die Miss Olympia oder nur durch einen Sieg. Also zeitlang war das ja alles ein bisschen aufgeweicht, aber da war es dann ja schon wieder strenger, als die du qualifiziert hast.
Ja, auf jeden Fall. Also ich rede ja immer ganz gerne von den Good Old Days, ob die nun gut waren oder nicht, sei jetzt dahingestellt. Aber es war schon nicht so einfach, also wirklich zu Olympia zu kommen. Und wie gesagt, ich hatte vorher so ein paar kleine Punkte gesammelt, aber ich glaube, das war einmal ein 5. Platz, da habe ich, glaube ich, 1 Punkt bekommen oder so. Und das wäre halt wirklich ein harter Kampf gewesen, weil man natürlich auch bedenken muss, dass man jedes Mal in die USA reisen muss, um eben doch vielleicht ein paar Punkte zu bekommen. Und damals die Mozzolani, die war, glaube ich, in Slowenien oder so. Also das war dann vom Reiseaufwand nicht so heftig, wie wenn ich immer in die USA hätte reisen müssen. Ja, und wie gesagt, das war eigentlich eher wie ein Schock damals, ne, dass ich dann wirklich die Meisterschaft gewonnen hatte. Und das musste erst mal ein paar Wochen sacken, bis ich das wirklich auch realisiert hatte.
Weil du vorher davor gesprochen hast, bei den Profis ist mehr, muss man mehr, wie sagen wir, man muss sich nach oben arbeiten und da wird vielleicht ein bisschen mehr gemauschelt. Hast du das konkret in deinem Fall auch erlebt, dass man sagt, da hätte ich eigentlich besser platzieren werden müssen, war aber Deutsche und da waren Amis vor mir, wo man sagt, die hätten eigentlich hinter mich gehört. Hast du das konkret du erlebt? Weil wir gesagt, das ist natürlich viel.
Ja. Ja, also ich habe da des Öfteren eigentlich mal leider die Erfahrung machen müssen, vor allem damals bei der Ferrigno-Meisterschaft. Also Lou Ferrigno hatte ja, ich muss immer so langsam in meinem Kopf schon kramen, wie lange das alles her ist. Das war eigentlich nach Olympia wieder, genau, das war 2015, wo damals wirklich eine Athletin vor mir platziert war, wo ich dachte, das ist jetzt nicht deren Ernst. Ne? Also das war so offensichtlich, dass ich vor sie hätte platziert werden müssen. Mhm. Aber auch klar, also vor der Olympia-Qualifikation habe ich sowas tatsächlich auch schon öfter mitgemacht. Und das war schon immer so, dass ich dann dachte, oder so nach ein paar Malen, wo mir das passiert ist, habe ich mir schon die Frage gestellt, ob ich da überhaupt noch Lust drauf habe, weil, wie gesagt, das ist natürlich am Ende auch immer ein riesiger finanzieller Aufwand. Und
Ja.
ich bin natürlich auch nicht dahin gefahren, just for fun, sondern ich habe mich wirklich auch immer hart und wirklich diszipliniert auf so einen Wettkampf vorbereitet. Und wenn du dann siehst, dass so wirklich Athleten vor dir platziert sind, die da vielleicht nichts verloren hatten, dann verliert man auch irgendwann die Lust und die Motivation, muss
Ja,
ich ganz
ja,
klar
ja.
sagen.
Da hilft das Ganze. Man weiß es ja, dass das so ist am Anfang, aber wie gesagt, man muss sich ja noch härter vorbereiten wie auf einen Amateurwettkampf, weil einfach die Konkurrenz viel, viel stärker ist. Und dann, wenn man aus irgendwelchen Gründen dann abgewertet ist, das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Gell?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, schlechte Athleten gab es wirklich nie. Also zu meiner Zeit war es wirklich so, dass alle Pro-Women's-Physik-Athletinnen, das waren ja noch Zeiten von Juliana Malakane, Denalyn Bailey, also das waren
Ja.
wirklich Top-Athleten, auch wirklich immer bestens auch vorbereitet.
Ja.
Aber klar, also da habe ich mich jetzt wirklich auch nie eingeordnet, weil ich hatte schon immer noch ein paar Schwächen. Also von daher, wie gesagt, war das jetzt nicht schlimm, dass ich jetzt nicht in den Top 3 oder so platziert war. Aber es ist tatsächlich des Öfteren vorgekommen, dass man sich die Frage gestellt hat, warum bist du jetzt so weit hinten gelandet? Und
Ja.
da liegt natürlich immer der Verdacht nahe, dass die Europäerinnen es sicherlich immer ein bisschen schwerer haben als die amerikanischen Frauen.
Ja, ich denke mir das oft bei Jungen, die wo sagen, sie haben Profi als Ziel und meckern dann schon bei der Deutschen wegen der Platzierung. Ich finde ja, der Deutsche oder so, der wird ja immer relativ fair gewertet. Freilich kann man einen oder den anderen Platz einmal verschieben, ganz logisch, aber ich denke mal, im Gegensatz zum Profigeschäft ist, kann man auf der Deutschen wirklich sehr, sehr froh mit den Wertungen sein, was ja dann im Profigeschäft ja absolut überhaupt nicht mehr der Fall ist.
Ja,
Also,
es ist wirklich so. Also ich
ja.
beobachte das auch eigentlich, dass spätestens bei der deutschen Meisterschaft wirklich immer gute Entscheidungen getroffen werden. Aber ich denke, bei mir hat es auch tatsächlich viel damit zu tun gehabt, dass ich zum Beispiel keinen amerikanischen Sponsor hatte. Sowas zählt auch mit. Also ich will das jetzt auch nicht als Ausrede benutzen oder so, ne? Aber wenn man so ein paar Jahre im Geschäft ist und ich habe Profi-Wettkämpfe von 2012 bis 2018 gemacht, dann kriegt man schon so einiges mit. Und da ich selber auch Kampfrichter bin, weiß ich auch, wie bewertet werden sollte, ne? Vor allem auch gerade damals in der Women's Physik, die ja dann auch neu geschaffen wurde 2011. Und ja, das war manchmal schon sehr grenzwertig und hat mir, wie gesagt, dann am Ende auch so ein bisschen die Motivation genommen.
Ja, das glaube ich, wenn da einfach so viel außenrum ist. Du sagst gerade, 2011 ist die Klasse ins Leben gerufen. Du warst praktisch Women's Physik der ersten Stunde,
Ja,
oder?
definitiv, ja. Also 2011 war ich noch nicht dabei, da gab es es zum ersten Mal. Und 2012, ich muss jetzt gerade mal überlegen, ich glaube, die New York Pro war dann meine erste Pro-Meisterschaft. Und ja, wie gesagt, also da waren dann Juliana Malakane, Denalyn Bailey, ja, wirklich so die Anfänge von Pro-Women's Physik.
Du bist aber aus dem Frauenbodybuilding gekommen, jetzt nicht irgendwie Figurklasse oder so, du hast immer schon in der Bodybuilding-Klasse gestartet.
Ja, genau. Und
Ja,
früher,
ja.
also zu der Zeit, als ich angefangen habe, gab es noch bis 52 Kilo, bis 57 Kilo und über 57 Kilo. Das wurde dann, ich glaube, 2000, oh Gott, wann muss das gewesen sein? 4, 5, 6 so ungefähr, wurde ja nur noch bis 55 Kilo und über 55
Ja,
Kilo. Und ja, also das waren meine Anfänge. Ich war immer in der Klasse bis 52 Kilo und das habe ich wirklich auch bis 2011 dann eben so gemacht. Das war immer meine Kategorie.
Ja, ich weiß nur, also wir haben uns ja erst 2010, 2011 kennengelernt.
Ja.
Und vorher warst ja schon deutsche Meisterin, Vize-Weltmeisterin, aber du hast ja eine längere Pause gehabt. Warum hast du mal pausiert? Wie gesagt, wenn man Vize-Weltmeisterin ist und dann erst einmal den Posing-Bikini an den Nagel hängt, da geht es ja erst richtig los, oder? Oder
Ja,
was war
eigentlich
der Grund?
schon. Also du hast völlig recht. Und wenn ich heute so zurückblicke, dann denke ich manchmal, ich hätte wirklich auch durchstarten sollen, weil 2005 war eigentlich erstmal als Amateurin mein größter Erfolg mit dem Vize-Weltmeistertitel. Aber es war dann auch so, dass mir berufliche Dinge dann auch einfach in den Weg gekommen sind. Ich hatte damals mit meinem Ex-Mann noch ein Fitnessstudio und das hat natürlich dann auch immer so ein bisschen darunter gelitten, wenn ich in der Vorbereitung war oder mein ganzer Fokus eben immer auf diesen Meisterschaften lag. Und zum damaligen Zeitpunkt habe ich eigentlich sogar entschieden aufzuhören. Und bin dann aber doch, weil die Liebe zum Sport wirklich noch so groß gewesen ist und ich wirklich gedacht habe, vielleicht geht da noch mehr. Da bin ich 2009 dann wieder durchgestartet.
Ja, du hast du dann zwischenzeitlich gar nicht mehr trainiert oder nur noch sporadisch? Hast du wirklich mal gesagt, jetzt muss ich mich um so das Studio kümmern, dass ich gar nichts mehr gemacht habe, oder schon noch immer so ein bisschen, dass du in Form bleibst?
Also trainiert habe ich immer, muss ich sagen. Also es gab kaum irgendwie Phasen in meinem Leben, wo ich nicht trainiert habe. Und ich habe wirklich auch immer sehr schwer und sehr hart trainiert. Also das war immer Bestandteil meines Tages oder meiner Woche. Und das ist eigentlich bis zum heutigen Tage so geblieben. Und ja, also ich habe wirklich, kann kaum sagen, dass ich jemals irgendwie mal eine große Pause gemacht habe. Also ich habe immer durchtrainiert.
Und dann 2009 oder wann bist du wieder auf die Bühne? 2010 oder
genau,
oder?
Das war 2009. Da habe ich, ich weiß gar nicht mehr, ob es früher, ich glaube, das war immer im Frühjahr Europameisterschaften. Da habe ich an der Europameisterschaft teilgenommen. Hatte also erst die Quali gemacht in Deutschland und bin ins Team gekommen. Und das war damals in, ich glaube, Budapest, war damals die Europameisterschaft. Und da habe ich dann sozusagen wieder angefangen nach einer langen Pause.
Und dann so richtig durchgestartet, wo ich dich eigentlich dann erst auf dem Schirm gehabt habe, war dann die Arnolds, da wo du dann Dritte geworden bist, oder?
Das war genau.
Dann
der Stand. Ja, genau. Genau, also 2010 hatte ich dann wieder nichts gemacht, weil ich wirklich noch mal eine Pause brauchte, um vielleicht das ein oder andere in meinem Körper noch mal zu verändern. Also da muss ich auch rückblickend sagen, dass ich 2009 vielleicht sogar die schlechteste Form meines Lebens hatte. Und ich zum ersten Mal natürlich wieder sehen konnte, wie meine Mitkonkurrentinnen aussehen, beziehungsweise wo jetzt auch Wert drauf gelegt wird. Und hatte dann, wie gesagt, nochmal ein Jahr Pause eingelegt, um dementsprechend mich dann eben auch vorzubereiten. Und dafür brauchte ich eben nochmal eine Off-Season und habe dann 2011 die Arnold Classics gemacht. Mit einer einer Form, wo ich sage, das war vielleicht eine der besten Formen, die ich jemals auf die Bühne gebracht habe. Und das wurde dann mit dem Bronzetitel belohnt.
Ja, genau. Und dann bist du ja gleich weiter durchgestartet, hast dann, glaube ich, war sogar 3 Monate später die deutsche Teilung gewonnen.
Ja, also da war ich wie im Wahn irgendwie. Ja. Also da habe ich auch wieder richtig Spaß gehabt und die Vorbereitung ist mir auch relativ leicht gefallen, sodass ich irgendwie dachte, ach komm, irgendwie nochmal so eine deutsche Meisterschaft, das wäre doch toll. Also wirklich auf deutschem Boden nochmal eine Meisterschaft machen. Also es war dann damals so, das ist eigentlich auch ein bisschen kurios so im Nachhinein, weil viele Athleten normalerweise dann vielleicht nochmal nominiert werden für die deutsche Meisterschaft. Da habe ich sogar wieder die NRW-Meisterschaft im Vorfeld gemacht.
Und, du hast die Quali nochmal machen müssen.
Ja, dann. Ich habe die Quali nochmal gemacht und war dann auf der deutschen Meisterschaft, habe wieder den Titel gewonnen und vor allem auch, das hat sich damals in dem Studio so ergeben, dass ein junger Mann mal uns trainiert hat, der wirklich sehr gut war. Der war zuvor auch auf der Europameisterschaft. Und wir sind eben als Paar auch gestartet und haben da auch den deutschen Meistertitel geholt.
Ja, super.
Ja, das hat echt Spaß gemacht.
Ja, und dann hast du ja eigentlich, dann bist du ja ständig eigentlich so wie sicher auf dem Schirm war, auf Meisterschaft gegangen, oder?
Ja.
Dann hast du die Arnold Classic Europe noch als Amateur gemacht, oder?
Genau, da sagst du was, habe ich auch noch gemacht. Und das ist so witzig, weil, wie gesagt, ich war ja immer in den leichten Klassen im Frauenbodybuilding. Und ich glaube, das war so, dass es bei dieser Arnold Classics in Madrid gab es nur eine Klasse im Frauenbodybuilding. Mhm. Also da waren, ich glaube, Lisa Cross war damals dabei, Elena Sportun, ach Gott, also wirklich massive Schwergewichtsbodybuilderin. Und also da bin ich sozusagen als Schwergewichtsbodybuilderin eben auch gestartet und war sogar, glaube ich, Sechste oder so. Also noch ein Finalplatz sogar.
Ja, ja, super. Also dann super abgeschnitten.
Ja, auf jeden Fall. Es hat auch Spaß gemacht, weil wie gesagt, das war so ein bisschen crazy, weil ich eben unter den schweren Frauen da gestanden habe. Aber so im Nachhinein muss ich sagen, habe ich mich vielleicht gar nicht so unterschieden von denen. Also ich denke, das war meine Muskulatur.
Das hast du im Vorfeld gewusst, dass du da in der Klasse starten musst, oder?
Ja, sagen wir mal so, ich bin da so ein bisschen unbedarft rangegangen und habe mir da eigentlich keine großen Gedanken drüber gemacht. Und dann war es dann halt so, Backstage sieht man ja schon mal, wer da alles so mit dir dann stehen wird. Und ja, also da war mir klar, holla, ich als kleine Frau stehe jetzt auch da.
Ja, ja. Aber war ja dann mit dem Finalplatz dann super erfolgreich.
Ja, super, echt. Also ich sehe das heute auch als tatsächlich eine total verrückte Begebenheit, dass es dann auch irgendwie so schön aufgegangen ist. Und das hat wirklich großen Spaß gemacht. Weil Spanien ist eben auch so mein Ding und die Meisterschaft in Madrid war auch super organisiert. Ja, das war richtig cool.
Und dann danach bist du zu den Profis gegangen, oder?
Genau, also da war es so, dass der deutsche Verband sozusagen auf mich zugekommen ist und mir von dieser neuen Klasse erzählt hat, dass es die jetzt eben geben wird. Ja. Und für mich war immer sehr wichtig, relativ weiblich noch, da kann man sich jetzt drüber streiten, ne? Was ist jetzt weiblich, was ist nicht mehr weiblich. Aber das wurde eben so angekündigt, dass es schon Frauen-Bodybuilding ist, aber dass Posen zum Beispiel mit geöffneten Händen gemacht wird und sehr viel Wert gelegt wird auf Weiblichkeit, also dass alles so ein bisschen downgesized ist. Ja. Und der Gedanke, der hatte mir gut gefallen und ich wollte ja sowieso auch weiter starten. Mhm. Und der Verband hatte mich damals bei Herrn Manion vorgeschlagen, also so war das damalige Prozedere. Und habe dann eben mein Ja bekommen von Mr. Manion und dann meine erste Pro-Card bekommen.
Also das war ja dann, da ist ja so das brachiale Frauen-Bodybuilding ist ja damals gestorben und eben Women's Physik da gekommen. Also das war jetzt, also du bist da, sage ich mal, ganz blöd hineingestoßen worden in das Profitum. War eigentlich nicht von Anfang an der Intention, weil heute ist ja, liest man bei irgendjemanden auf Instagram oder bei vielen auf Instagram, die wo nicht einmal auf der Bühne gestanden sind, go for pro. Bei dir war das nie so eigentlich, oder? Du hast immer, bei dir ist das halt dann zufällig draus entstanden.
Ja, kann man wirklich so sagen. Also wie ich dir am Anfang des Gesprächs auch schon gesagt habe, es war nie so, 2002 habe ich ja mit Wettkämpfen angefangen, dass ich irgendwie, ne, da gab es ja auch noch kein Instagram und Facebook und sowas, das gab es ja alles noch gar nicht. Das war für mich eine Sache immer, die hat mir großen Spaß gemacht und ich mochte natürlich auch immer so diese Verwandlung zu diesem muskulösen und harten Körper und das war immer so meine Motivation und ich habe nie irgendwie mir zu träumen gewagt, dass es eben, wie gesagt, bei Olympia da mal endet. Also das war nie mein Fokus. Ich wollte eigentlich immer Wettkämpfe machen. Ich wollte natürlich auch immer gewinnen, keine Frage. Aber wie du schon sagst, das mit der Pro-Card, ja, das wurde eher an mich herangetragen. Also ich habe das nicht selber forciert, sondern ja, wurde da regelrecht reingeschubst.
Was ist jetzt rückblickend, welche Zeit war jetzt für dich schöner, dass man sagt, okay, eigentlich war ich lieber Amateur oder die Profizeit war jetzt schöner oder kann man das so nicht aufwiegen, dass beides seine schönen Seiten hat?
Das ist eine ganz interessante Frage, die ich mir heute im Vorfeld gestellt habe, weil ich davon ausgegangen bin, dass du mich das fragen wirst. Ja. Also ich habe jetzt eher gedacht, dass du vielleicht fragst, was war jetzt dein schönster Wettkampf?
Mit der Liste oder so, aber das kannst du auch gleich beantworten.
Ja, ich versuche das vielleicht zu verbinden.
Ja?
Ja, es ist so, also vom Gefühl her, muss man sagen, und das wird vielleicht fast jeder Athlet sagen, ist so der erste Sieg, den du feierst, wahrscheinlich der, der immer im Kopf bleiben wird. Und das war bei mir eben der deutsche Meistertitel, der erste deutsche Meistertitel 2002, weil du so von da an das Gefühl hattest, du bist so drin, ne, mit den Leuten auf einmal zusammen, die du immer so bewundert hast und die deine Vorbilder waren. Ich weiß noch, da war dann abends Bankett und dann musste man eben noch auf die Bühne kommen.
Posen, genau, ja.
Nochmal ein bisschen posen mit dickem Bauch und so war das früher. Ja. Und also das ist eigentlich so im Kopf hängen geblieben. Und was die Profimeisterschaften angeht, erinnere ich mich natürlich an meine erste New York Pro. Also die New York Pro habe ich insgesamt sogar dreimal gemacht. Weil das zum Beispiel auch meine erste Reise nach New York war, wo ich immer mal hin wollte in meinem Leben. Und das ist natürlich wirklich auch in meinem Kopf geblieben. Also das sind vielleicht so die Wettkämpfe. Man hätte jetzt vermutet, es wäre Olympia gewesen.
Ja, wäre mal Frage gewesen, ja.
Ja, also Olympia war 2014. Und man muss sagen, ne, ich habe das schon oft zu meinen Athleten auch gesagt, klar ist das eine super große Ehre, da zu sein und wir alle kennen irgendwie die Übertragungen oder die Bilder, die dann eben gemacht wurden von Olympia. Das war so, so ein Riesentheater und man hat sich immer vorgestellt, da ist groß Glamour und alles ist ganz anders und so. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht war, um Gottes Willen, ne? Aber klar, wenn man auch so viel Wettkampferfahrung hat, dann hat man eben gedacht, dass, wie gesagt, das ist der Himmel, in dem du jetzt gelandet bist, oder so war zumindest die Vorstellung. Und da muss ich sagen, so Backstage und so, da war es total kalt, ne? Das war schon mal scheiße irgendwie. Und da war überhaupt nichts glamourös. Und ja, das liegt vielleicht aber auch ein bisschen daran, dass damals die Pro-Women's Physik, ich glaube, das ist auch bis zum Schluss so geblieben, nicht auf der großen Bühne gestanden haben, sondern das war immer innerhalb der Messe. Und da
Ja, das
war
glaube ich, war jetzt letztes Jahr wieder so.
Ah,
Ja.
okay. Und klar, also für mich war so ein großer Moment, wo ich durch dieses O durchgeschritten
Ja.
bin. Also das ist auch so ein Bild, was ich immer wieder vor Augen habe. Und ich habe dann auch noch so dieses Gefühl in mir, wie groß die Aufregung war. Und mein Name wird gerufen und du stehst eben auf der Olympiabühne. Aber wie gesagt, so das Ganze drumherum und so, ne, das war, ich will nicht sagen enttäuschend, das wäre vielleicht jetzt zu hart, aber das war nicht so glamourös, wie man sich das eben vorstellt. Und wie gesagt, das hat vielleicht auch ein bisschen an dieser Bühne gelegen, wo dann drumherum die ganzen Stände ihre Musik anhatten und das so ein bisschen übertönt haben. Man kennt das vielleicht auch von der FIBO. Ja, also es ist nicht so glamourös, wie man denkt. Aber natürlich bin ich da mega stolz drauf. Und ja, im Grunde habe ich den Olymp des Sports da erreicht. Und mehr geht eben nicht. Ne? Aber so vom Gefühl her, wie gesagt, ist es tatsächlich keine Meisterschaft, die mir jetzt irgendwie besonders im Kopf hängen geblieben ist. Also es waren durchaus wirklich andere Meisterschaften, Amateurmeisterschaften und wie gesagt, die erste New York Pro und vielleicht aber auch der letzte Wettkampf, den ich gemacht habe. Da bin ich ja in die Bikini-Klasse gewechselt. Ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich auch nochmal drüber reden. Und vom Bühnenfeeling her muss ich sagen, jeder, der die Bilder gesehen hat, auch von anderen Athleten, auch Amateurathleten, die da waren, ich habe noch nie auf so einer geilen Bühne gestanden. Also der
Wo war die
Veranstalter,
Meisterschaft?
das war in
Was war
Prag.
in Prag?
Das war diese Prag Pro. Oder keine Ahnung, wie die jetzt genau heißt, habe ich auch schon wieder vergessen. Ich werde alt. Und da muss ich sagen, das war echt nochmal so ein Highlight, weil ich erstens, wie gesagt, die Klasse gewechselt habe und auch sehr provokant eben auch damit umgegangen bin, weil ich wusste schon, dass ich am Ende die muskulöseste sein werde. Aber die Bühne an sich ist wirklich der absolute Hammer. Also das kann ich nur jedem Amateur und jedem Profi empfehlen, weil ich finde, so am Ende des Tages ist das halt für Athleten doch das Schönste, wirklich ein großes Publikum zu haben und wirklich eine Bühne, wo du das Gefühl hast, du wirst hier wertgeschätzt. Ne? Du wirst nicht auf irgend so einen Brettertisch gestellt, sondern da wird viel mit dem Licht gemacht. Da sind noch Leinwände rechts und links gewesen. Du hast eine riesige Bühne. Und das muss ich sagen, ist mir wirklich auch im Kopf hängen geblieben. Aber vielleicht auch, weil es der letzte Wettkampf war. Aber wie gesagt, die Bühne war wirklich der
War das von
absolute Traum.
vornherein klar, dass das der letzte Wettkampf ist?
Ja.
Oder ja.
Ja, also das war im Vorfeld klar. Also ich wollte, wie gesagt, diesen Wechsel. Ich hatte da einfach Bock drauf, so, weil ich die Bikini-Klasse wirklich auch sehr schön finde. In meinen Augen hätte die immer muskulöser sein können. Und ich habe halt versucht, mein Ideal der Bikini-Klasse zum Abschluss meiner Karriere da nochmal auf die Bühne zu bringen. Und ich bin natürlich Letzte geworden, ganz klar. Aber hatte auch noch nie im Vorfeld so ein positives Gefühl auch zu meinem Körper. Also die Form, die ich da hatte, die war ja wirklich sehr downgesized. Aber ich habe wirklich versucht, im Oberkörper viel Muskulatur zu verlieren und den Schwerpunkt auf meine Beine und auf den Po zu legen. Und wenn ich mir so Bilder angucke von früher oder eben von 2018, muss ich sagen, für mich persönlich war das die Form, wo ich mich am wohlsten mitgefühlt habe.
Hast du dann als Profi in deinem Körper nicht mehr wohlgefühlt? War das schon zu viel? Ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Figurmädel, das hat letztes Jahr zum letzten Mal mitgemacht und ich habe gesagt, grundsätzlich gefällt es ihr, aber ihr ist es einfach zu muskulös. War das bei dir dann auch so, dass du sagst, okay, ich bin ja jetzt von den Amateuren zu den Profis, dann baut man natürlich nur Muskeln auf, dass man da auch mithalten kann und irgendwann ist dann vielleicht die persönliche Grenze überschritten. Also ich finde ja, das hat ja bis zum Schluss gut bei dir ausgeschaut. Aber vielleicht deine persönliche Grenze, dass man sagt, boah, eigentlich ist es mir jetzt schon zu viel.
Ja, also das war wirklich auch einer der Gründe, warum ich die Klasse dann auch gewechselt habe, weil ich erstens diesen Weg nicht weitergehen wollte. Also das war dann wieder so eine Phase, wo die Pro-Women's Physik unwahrscheinlich muskulös und vor allem hart gewesen sind. Mhm. Und da war ich einfach nicht bereit, diesen Weg weiter auch noch so zu gehen, weil es tatsächlich auch so war, dass ich, keine Ahnung, also das kann man jetzt vielleicht nicht so nachvollziehen, aber was weiß ich, wenn du dich als Frau dann auch mal schön anziehen wolltest, ein schönes Kleid oder so, dann habe ich mich manchmal schon ein bisschen irgendwie blöd gefühlt mit meinem dicken Arm und mit meinen breiten Schultern. Das hat tatsächlich nicht mal meinem Schönheitsideal entsprochen. Und wenn ich da weitergemacht hätte, hätte ich noch mal was draufpacken müssen oder noch härter sein müssen. Und da war ich einfach nicht bereit zu. Also das war, wie gesagt, dann auch ein Punkt, wo ich gedacht habe, nee, so willst du eigentlich gar nicht aussehen. Dir gefällt die Bikini-Klasse sehr gut, wie gesagt, vielleicht ein bisschen muskulöser. Und ja, ich habe das ganz bewusst dann eben auch downgesized. Und damit also habe ich mich wirklich sehr wohl gefühlt.
Das war dann wirklich bewusst, dass du gesagt hast, so, jetzt ist Cut mit dieser Klasse und jetzt gehe ich nochmal in die Bikini-Klasse.
Ja, genau. Wie gesagt, da war auch ein bisschen Provokation dabei. Ich hatte, glaube ich, danach auch ein Interview mit Team Andro geführt, wo ich das auch nochmal so aufgeschlüsselt habe. Mir war von Anfang an klar, dass ich da überhaupt keine Chance habe. Also ich hatte wirklich versucht, viel Muskeln zu verlieren. Ich hatte in der Vorbereitung meinen Oberkörper überhaupt nicht trainiert, nur Beine und eben viel Cardio gemacht. Und trotzdem
ist da
eben...
Bitte? Das ist Luxus.
Ja, wenn das man war wirklich Luxus.
Wenn man trainieren muss.
Ja, das war, ich meine, ich hasse Cardio, ne? Also von daher war es jetzt nicht so ein großer Luxus. Aber der Körper, der da am Ende rausgekommen ist, der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und das ist auch immer noch sowas, dem ich jetzt nicht hinterherrenne oder so, aber da muss ich sagen, da ist bei mir so die Grenze für eine Frau, das sieht super aus, selbst wenn du noch in Off-Season bist, so ein bisschen, ne? Also wenn ein paar Kilos wieder mehr drauf sind, aber das gefällt mir einfach besser und ich persönlich fühle mich als Frau dann eben auch wohler.
Mhm. Aber dann war für dich klar, das war jetzt der letzte Wettkampf.
Ja.
Und jetzt, wie geht's dir da heute damit?
Du meinst mit dem letzten Wettkampf?
Ja, na, generell, dass du sagst, okay, ich ab und zu, ich weine meine Meisterschaften noch nach, möchte gerne nochmal starten oder bereue jetzt, dass ich aufgehört habe, oder du sagst, okay, das war eine schöne Zeit und ist auch gut so, dass es jetzt vorbei ist.
Ja, also das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was mich jetzt zurzeit in meinem Leben, ich will nicht sagen verfolgt oder doch verfolgt, aber sehr beschäftigt. Es war so, dass ich ja 2018 eben den letzten Wettkampf hatte und ich hatte 2016 schon angefangen, bei einem Tanzprojekt mitzumachen. Das hieß Wonder Women und das war eben Contemporary Dance, also zeitgenössischer Tanz. Die Proben hatten damals 2016 angefangen und wir hatten mit der Choreografin Melanie Lane ein super geiles Stück entwickelt. Mhm. Und von 2016 bis 2018 bin ich parallel mit diesem Stück durch die ganze Welt getourt. Und es war am Ende dann so, und wie gesagt, dann war ja im September, war dann die Meisterschaft in Prag. Und ich bin dann noch, ich glaube, im November war das, bin ich nach Jakarta gereist für dieses Tanzprojekt. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war ich ja auch schon 48 und auf der Rückreise wurde ich sehr krank. Also ich habe wirklich gedacht, ich werde überhaupt nicht mehr heil zu Hause ankommen und hatte aber auch schon im Vorfeld, also im ganzen Jahr 2018, so ein bisschen, ja, so gesundheitliche Probleme, kann man es nennen. Ich hatte immer starke Rückenschmerzen und habe mich auch oft sehr müde und kränklich gefühlt. Ja, und wie gesagt, also dann war dann eben die Reise im November nach Jakarta. Und ich bin wirklich halbtot dann irgendwann doch zu Hause angekommen. Und da hat mein Körper mir signalisiert, auch vom Kopf her, also ich hatte auch schon im Vorfeld überlegt, ob ich überhaupt noch dahin reise, weil ich wusste, das wird eine 24-Stunden-Reise. Und ich habe das wirklich nur zuliebe dieses Tanzprojektes gemacht, weil da wirklich mein Herz dran hing. Aber da hat sich eigentlich schon angebahnt in meinem Kopf, dass ich fertig bin. Also dass ich wirklich keine Kraft mehr habe für all das. Und wirklich... Ja, also meinen letzten Wettkampf beziehungsweise aber auch mein letztes Projekt grundsätzlich machen werde. Also es war eine ganz bewusste Entscheidung, weil wie gesagt, da meine ersten gesundheitlichen Probleme aufgetaucht sind.
Ja, ich habe das immer mitbekommen, so wie du Anfangszeit vor deiner Profikarriere warst ja du, sage ich mal, ohne Rast und ohne Ruhe. Da sämtliche Projekte dahin reisen, zumindest was ich so im Großteil immer auf Instagram mitbekommen habe. Und das ist, war der dann auf einen Schlag einfach, dass du sagst, das ist jetzt einfach zu viel und jetzt ist es auch gut so.
Ja, also wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt schon 48 und hatte wirklich, ich glaube, das ging auch direkt so 2012 los, immer irgendwelche Projekte am Start. Also ich habe wirklich, es gibt, glaube ich, nichts, was ich noch nicht gemacht habe. Und das war immer mit großen Reisen, mit großen Aufwendungen verbunden und vor allem immer damit verbunden, dass ich immer meine Form halten musste. Also ich konnte es mir nie erlauben, wirklich auch mal nicht zu trainieren oder mal nicht auf meine Ernährung zu achten. Natürlich habe ich auch meine Pizza gegessen, ne? Aber die musste dann auch wieder abtrainiert werden. Auf der anderen Seite war es schon in der Anfangszeit so, dass ich das super gerne alles gemacht habe. Also ich bin wirklich auch sehr stolz auf viele Projekte, die ich durch meinen Körper machen konnte. Das auch zum Thema, inwieweit man dann eben von solch einem Körper leben kann. Und mir war ganz schnell klar, beziehungsweise ich hatte das Gute in meinem Leben, dass viele Firmen, Projekte auf mich zugekommen sind und ich damit tatsächlich mit meinem Körper dann auch Geld verdienen konnte. Und das hat mir wirklich auch alles große Freude gemacht. Aber es war eben tatsächlich so, dass ich immer auf Diät war. Ich habe immer trainiert. Und 2018, von da an, wurde mir da auch eine Rechnung dafür präsentiert.
Aber du hast jetzt nie so während deiner aktiven Zeit so einen Leistungsdruck verspürt, dass du fast zugrunde drauf gehst. Weil wenn man natürlich so als Amateur ist ja schön, da wenn ich über Weihnachten 14 Tage mir gut gehen lasse, ist scheißegal. Als Profi, wenn ich dann Verpflichtungen habe, geht das ja nicht. Also man muss das dann schon professionell auch sehen. Ja. Aber war für dich eigentlich immer noch okay oder hat da Spaß gemacht?
Das hat mir alles großen Spaß gemacht. Aber wie gesagt, so am Ende des Jahres 2018 möchte ich fast behaupten, dass es echt eine Qual für mich gewesen ist. Ne? Mhm. Also rückblickend denke ich auch, na klar, ich habe mir mit dem Krafttraining auch sehr viel selber angetan. Wir beide kommen noch aus Zeiten, wo die Devise galt, höher, weiter, schneller, ne? Ohne Rücksicht darauf zu nehmen, was du eben mit deinem Körper tust. Ja. Und mir wurde immer bewusster im Laufe des Jahres 2018, dass mit mir auch irgendwas nicht stimmt. Und es war dann auch so tatsächlich, dass ich auf Wettkämpfe auch überhaupt keine Lust mehr hatte. Ne? Also ich bin wirklich total ausgebrannt gewesen und konnte diesen ganzen Zirkus auch lange Zeit nichts mehr abgewinnen. Ich bin auch heute noch so, dass ich viele Dinge sehr, sehr kritisch sehe. Vor allem, was eben ja vielleicht die höheren Klassen bei Frauen dann anbetrifft. Weil ich kenne das Gefühl noch selber von früher, dass man halt unbedarft war. Ich wollte immer die Beste sein. Also ich bin halt auch so ein bisschen Gaga, dass ich auch immer so diesen Spleen hatte, dass ich besonders hart bin. Ne? Ich kann am besten diäten, ich trainiere am härtesten. Ich wurde natürlich auch immer dafür belohnt, aber ich möchte das fast schon manchmal als Krankheitsbild betiteln, weil du eben in der Zeit nicht merkst, was eigentlich mit dir los ist, sowohl körperlich als auch seelisch. Und klar, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ach, alles scheiße gewesen und könnte ich mal die Uhr zurückdrehen. Der Sport hat mich geprägt, der hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich würde auch nichts rückgängig machen wollen. Aha. Mein Leben ist so verlaufen und das war super. Ich habe viel gelernt und ich habe viele Erfahrungen gesammelt. Aha. Aber es ist wirklich nicht ein Tag so gewesen, dass ich Wettkämpfe vermisst habe oder eben andere Projekte. Also ich habe natürlich nach 2018 auch noch viele Projektanfragen bekommen, aber habe bewusst wirklich von da an alles abgesagt. Ich weiß nicht, was in Zukunft noch kommt. Also ich hatte 2019 war das, glaube ich, oder Anfang 2020 mal versucht, in diese Model-Szene over 50 reinzukommen und hatte dann diese Misswahl mitgemacht, over 50, also Miss Germany over 50. Und das war aber auch nicht besonders erfolgreich, weil die Verantwortlichen meinten, da passe ich halt noch nicht so richtig rein. Aber das war dann, also ich hatte schon immer den Vorsatz, dass ich tatsächlich jetzt noch nicht ganz von der Bildfläche verschwinden will, aber eben tatsächlich in eine ganz andere Richtung.
Ja, ich weiß ja, so wir haben ja die letzten Tage erst geschrieben, wo du gesagt hast, das ist jetzt ganz komisch, weil du hast ja schon länger nichts mehr mit der Bodybuilding-Szene zu tun gehabt, gell? Ist vielleicht der Abstand, den du jetzt vielleicht da braucht hast, oder?
Weil wenn
sicherlich. Vom Profi zu, sage ich mal, nichts mehr, ist zu ja
Rentner.
Auch mit.
Ja, also wie gesagt, ne, ich kann heute sagen, weil ich weiß, das ist bei vielen Athleten auch anders, dass ich nicht zurück will. Ich bin auch in kein schwarzes Loch gefallen oder weine dem hinterher oder guck ständig an mir runter und denke, ach Gott, du siehst jetzt echt scheiße aus. Also ich habe das ganz bewusst so getan und bin auch froh, dass ich es getan habe, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Ich will jetzt keinem auf die Füße treten, ja, aber das sieht man ja des Öfteren mal, dass man den Absprung nicht schafft, ne? Ja, dass du da wirklich ständig in so einem Loch dich befindest oder dich nur wirklich auch präsentieren kannst oder definieren kannst, wenn du in Vorbereitung bist oder diesen Körper dann beim Wettkampf hast. Das sehe ich sehr kritisch heutzutage, muss ich sagen, weil es viele Dinge im Leben gibt, die einfach wichtiger sind. Und ja, das ist
ich denke mal auch, also ich denke mal, also bei mir war das dann auch so, 2016 habe ich das letzte Mal mitgemacht, habe ich dann auch gemerkt, dass das Feuer raus ist und dass man dann wirklich sagt, andere Dinge sind wichtiger für die Vorbereitung. Und dann habe ich eigentlich auch bewusst dann den Schritt gewählt, dass ich sage, okay, jetzt einfach Ei drüber. Und freilich denkt man mal gerne zurück an das und das Erlebnis. Ja. Keine Frage, aber ich bereue jetzt auch nichts. Also von dem her kann ich die sehr gut verstehen. Aber ich sehe ja, ihr habt ein Studio zu Hause. Ja. Du trainierst nur regelmäßig, also du machst eigentlich immer nur, wie oft trainierst du jetzt noch?
Also ich trainiere täglich, immer noch. Manchmal sogar zweimal am Tag, also in der Regel, das ist jetzt schon längere Zeit so, mache ich morgens mein Cardio-Training und am Nachmittag so ein bisschen Oberkörper. Ich habe Yoga schon seit langer Zeit für mich entdeckt, das fing auch so in dieser Tanzperiode an, dass ich wirklich so gemerkt habe, dass das für mich ein schöner Ausgleich ist und du vielleicht auf andere Weise eben auch deinen Körper trainierst. Und ja, also in der Regel trainiere ich sogar zweimal am Tag. So ein am Wochenende mache ich mal einen Tag komplett frei, aber sonst trainiere ich jeden Tag, nach wie vor.
Der Marco, dein Mann, der war ja auch Leistungsbodybuilder, der glaube ich ist ja jetzt auch nicht mehr aktiv. Habt ihr denn zeitgleich den Posing Slip an den Nagel gehängt oder war das getrennt voneinander und auch getrennte Entscheidungen?
Nee, bei ihm war es eigentlich schon früher. Also er hat 2015 noch diese Ferrigno-Meisterschaft gemacht in den Staaten. Das war ja auch noch eine Zeit, wo du nicht einfach bei der NPC starten konntest als Amateur. Das ist ja jetzt anders, ne? Dass sich jetzt die Verbände irgendwie getrennt haben. Ach, ja. Und Marco hatte seinen letzten Wettkampf 2015. Und da fingen bei ihm gesundheitliche Probleme an. Also er hat starke Verschleißerscheinungen an den Schultern, teilweise auch so angerissene Sehnen. Und es war schon in der Vorbereitung so, dass er wirklich Probleme hatte beim Training, immer auch schon Schmerzen. Und hatte dann natürlich auch später MRTs machen lassen und Untersuchungen. Und da kam wirklich raus, dass die Schultern eigentlich total hin sind und vielleicht sogar irgendwann eben auch operiert werden müssen. Also er hätte vielleicht noch weitergemacht, aber aus gesundheitlichen Gründen war das von da an nicht möglich. Also sprich, er hat zuerst aufgehört und ich dann eben Ende 2018.
Hat aber dann kein böses Blut innerhalb von eurer Ehe geben, oder? Dass man sagt, boah, jetzt kannst du noch weitermachen, ich kann nicht mehr oder so.
Nee.
Also das hat funktioniert, ja.
Ja, also das hat eigentlich immer funktioniert, weil wir, also meistens bin ich ja gestartet und er nicht. Und nee, das gab irgendwie nie Probleme. Das hat immer alles super geklappt und für mich, klar, es ist natürlich immer sehr angenehm eigentlich, wenn du dann einen Partner hast, der vielleicht sich gerade nicht vorbereitet, der dir dann vielleicht auch viele Dinge abnimmt. Das war ja dann von 2015 bis 2018 eben so, wo ich eben auch so viel gereist bin. Ne? Also ich bin ja, wie gesagt, ne, für dieses Tanzprojekt viel gereist und hatte manchmal auch so Videoclip-Drehs oder ich habe mal einen Spot für Otto gemacht, da musste ich auch wieder mal.
Ja,
das war total cool. Also das sind zum Beispiel auch so Sachen, muss ich sagen, da bin ich halt super happy, dass das Leben das da sehr gut mit mir gemeint hat. Also, dass ich nicht wirklich nur eine Wettkampfathletin war, sondern ja, im Grunde auch so einen muskulösen Körper als Frau auch so in die Welt hinauszutragen und zu zeigen, wir sind nicht doof, ne? Wir können was, wir sind diszipliniert. Und ich hatte auch ganz oft dann so ein Feedback von Fotografen oder damals von dem Regisseur, dass sie halt total schätzen, dass man eben auch so diszipliniert ist und wirklich mit einer guten Form dann eben auch an den Set kommt, ne? Anstatt zu sagen, ach, ist mir egal, steck mir die Kohle am Ende ein, ist mir scheißegal, wie ich da aussehe. Also ich habe wirklich auch immer versucht, da Frauenbodybuilding im Grunde auch gut zu verkaufen, ne? Also ich sehe das auch mit Entzücken, dass das auch wirklich mehr wieder geworden ist. Man sieht in der Werbung schon mal muskulöse Männer. Ich glaube, der Dominik Dörfel hat auch irgendwie so einen
Ja,
Clip
genau,
gedreht
klar.
für, keine Ahnung, Kräuterbutter oder so. Und das finde ich, ja, wie soll ich das sagen? Also vielen ist es natürlich nicht möglich, aber ich finde es immer schön, wenn man wirklich da oben angelangt ist und vielleicht auch Profi ist, dass man das positiv in die Welt hinausbringt. Also, dass man, wie gesagt, nicht der doofe Bodybuilder ist, sondern ja, wirklich auch diesen Körper nutzt, ne? Und nicht nur, um sich auf eine Bühne zu stellen, sondern ja, vielleicht auch wirklich Kapital daraus schlagen kann.
Eigentlich bedeutet das ja Profi.
Ja,
Oder,
eigentlich.
ja, genau. Also eigentlich ist ja das nicht bloß auf der Bühne stehen und vor Hartz IV leben, sondern eigentlich sollte man ja versuchen, als Profi sein Geld damit zu verdienen.
Ja, aber naja, also ich meine, das hast du ja jetzt vielleicht auch festgestellt, sogar mehr als ich, weil ich tatsächlich jetzt auch viele Jahre mit der Szene nicht viel zu tun hatte. Aber klar, ich bin fleißiger Instagram-Bestatter sozusagen oder Ausstatter. Und da sehe ich eben mittlerweile Sachen, die ich nicht mehr so wirklich aufnehmen beziehungsweise nachvollziehen kann. Das ist auch keine Kritik, so ist das Leben. Ne? Das Leben verändert sich, die Ansichten ändern sich und ich fühle mich dem auch einfach nicht mehr so zugehörig, ne? Weil, wie gesagt, die ganze Szene sich tatsächlich komplett verändert hat. Alle, die mit
Inwiefern,
uns.
also ich weiß ja, dass dem ein bisschen kritisch gegenüberstehst, der
Ja.
heutige Polizist, wo sagst du, ist da jetzt der große Unterschied zu früher, wo man sagt, auch früher war es dann doch besser?
Ja, also erstmal, es kann sein, dass es jetzt auch wieder böse ist, was ich sage, aber das war in Amerika schon so, als Profiathletin, aber ich glaube, das ist jetzt regional auch überall so. Ich habe immer so ein bisschen den Verdacht, dass Athleten nicht mehr wertgeschätzt werden. Also wenn wir jetzt von Wettkämpfen sprechen, dass ja wirklich auch viel Geld mittlerweile dahinter steckt und dass durch diese Tatsache, unser Sport sich eben ganz stark verändert hat. Also was eben die Wertschätzung von Athleten angeht. Also ich lese dann, wie gesagt, ich lese alles, was auf Instagram und Facebook ist und so. Und ja, sehe dann diese Sache zum Beispiel, dass ich immer das Gefühl habe, das ist nur noch so eine Abfertigung. Die Wettkämpfe, die fangen irgendwie mittags an und mitten in der Nacht sind die zu Ende. So, keine Ahnung, wie so Vieh, was du auf die Bühne stellst und dann schnell so irgendwie abgefertigt werden muss. Also ich sehe keine Wertschätzung der Athleten mehr. Das ist eine Sache, die mich sehr stört. Und ich sehe natürlich, obwohl, wie gesagt, die Zeiten haben sich geändert, Instagram ist da, Facebook ist da, jeder ist sein eigener Star, was ja auch gut ist, ne? Also ich finde es gut, wenn jemand das nutzt, dieses Medium, um da eben auch weiterzukommen. Aber auf der anderen Seite sehe ich da eben Sachen, die mir halt überhaupt nicht gefallen, dass zum Beispiel offen über die Einnahme von Anabolika geredet wird und ohne irgendeine Hemmung, ne? Wo die einen sagen, auch finde ich aber gut, dass endlich mal jemand darüber spricht, wie das halt in unserem Sport so funktioniert. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch immer so eine Verantwortung von demjenigen, der das macht, denen gegenüber, die vielleicht meinen, aus einer sekundären Motivation heraus, das ist ja bei vielen keine primäre Motivation, ein guter Wettkampfathlet sein zu wollen, sondern ne, so kleine Jungs, die sich dann eben das angucken und meinen, so muss ich das jetzt machen. Und das finde ich echt furchtbar. Also ich kann mir das auch wirklich nicht mehr antun. Oder eben viele, die sich als allwissend dahinstellen und selber als Athlet auch nie erfolgreich gewesen sind. Also es sind viele Dinge, ne, die haben sich durch diese Social Media Dinge halt total verändert. Und da merke ich immer, ich bin raus. Aber jetzt nicht so von wegen, das ist alles jetzt scheiße, ne, sondern nur, das ist jetzt nur für mich. Ich mag mir das nicht mehr so anhören und das ist nichts, was mich interessiert oder was ich irgendwie gut finde. Und dann scrolle ich halt weiter. Aber das stelle ich immer mehr bei mir fest, dass vieles aus einer sekundären Motivation herauskommt. Hast du vielleicht auch viel mit zu tun und das ist auch sehr traurig, hatte ich auch schon viel mit zu tun, zum Beispiel bei jungen Frauen, die vielleicht durch eine Vorbereitung oder durch einen Wettkampf meinen, ihr Leben dann vielleicht ein bisschen spannender zu machen oder andere Dinge zu kompensieren. Und das finde ich halt sehr gefährlich.
Ja, und ich finde, so was ich merke, es wird mehr wegen einem Titel trainiert. Also so zweiter Platz ist schon scheiße.
Ja.
Also natürlich haben wir uns auch vorbereitet und wollten gewinnen oder möglichst gut abschneiden, aber ich denke, der Spaß an der ganzen Sache war immer im Vordergrund, dass
absolut,
man gelebt hat und Spaß. Und heute habe ich schon, ich habe schon erlebt, auf der Newcomer-Meisterschaft einen zweiten Platz gehabt und hat so eine riesen Klappe. Und gerade beim ersten Wettkampf denke ich mal, ist Wahnsinn, wenn ich auf der Newcomer gleich Vize wäre. Super Platzierung und
absolut.
Gewichtung mittlerweile. Da bin ich ganz bei dir, schon etwas falsch.
Ja, sehe ich auch so. Also du kannst ja viele Athleten unseren Alters mal fragen, wie lange die gebraucht haben, um überhaupt mal auf einer deutschen Meisterschaft starten zu können. Ne?
Ja,
und
ja.
Heute ist es so, dass es für jeden irgendwie selbstverständlich ist, dass er natürlich dann auch die deutsche Meisterschaft macht. Ne? Also das ist halt, wie gesagt, die Zeiten haben sich da komplett geändert, was nicht schlimm ist. Zeiten ändern sich immer, auch in unserem Sport. Ne? Und ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Ich glaube, der Vorstandsvorsitzende hier vom Verband Österreich, dass sich sozusagen, was bei uns in der Gesellschaft sich verändert, sich natürlich auch in unserem Sport widerspiegelt. Also sprich, dass es eben auch ein Unternehmen ist mittlerweile, ne? Ob es die NPC ist oder der DBRV, das sind Unternehmen, die finanziell gut arbeiten müssen und dadurch verändern sich eben Dinge. Ist nicht schlimm, so ist das Leben, wie gesagt, ne? Aber das ist das, was mir eben nicht mehr gefällt und deshalb beschäftige ich mich jetzt auch nicht mehr so viel damit.
Also du hast doch die schöne Zeit mitgenommen.
Ja, wo jetzt die Jungen alle sagen, ja, ihr Alten immer mit euren Oldschool und alte Zeiten und so, aber irgendwie ist es auch so. Ne?
Also irgendwie ist natürlich schon, sagen wir mal, ein Stück weit toller mit dem Instagram, dass einfach der Sport populärer wird, man ein bisschen Einblick in das ist natürlich schon großartig. Man kann sich selber besser verkaufen oder präsentieren.
Ja.
Also wie du schon sagst, das hat jetzt nicht nur alles Nachteile.
Nein, nein.
Da viele Vorteile auch da, gell?
Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch viele Athleten oder auch Nicht-Athleten, denen ich gerne folge. Ne? Die machen wirklich interessante Sachen, zeigen mal ihr Training oder eben auch Frauen, die wirklich immer super in Form sind, ganz tolle Bilder auf Instagram zeigen. Das gucke ich mir gerne an, nach wie vor, auf jeden Fall. Aber es hat sich schon eben, wie gesagt, sehr viel verändert, aber das ist der Lauf der Dinge.
Jetzt haben wir noch welche gefragt. Ein bisschen wegen Ernährung, Supplemente, dass wir das vielleicht auch noch ein bisschen behandeln, dass wir die Leute auch noch weiterhelfen können, wenn man schon so einen Vollprofi am hat. Wie hast du das immer mit deiner Ernährung gehalten? Du hast ja gesagt, wie es Profi warst, dann hat es es nicht mehr gegeben, dass du außer Form bist. Hast du noch Gefühl gegessen? Hast du immer noch Ernährungsplan gegessen? Hast du getrackt?
Wenn ich das schon höre, oh Gott, ich glaube, ich weiß heute noch nicht, wie das so richtig funktioniert. Das machen die ja alle, genau. Ja, das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich immer denke, da entsteht ja noch mehr Druck, ne? Gerade bei Frauen, die vielleicht aus so einer Essstörung heraus auch, ne, mal so eine Vorbereitung machen, dieses Essen zu tracken. Also es ist mir völlig fremd. Natürlich ist es so, dass jemand, der seinen ersten Wettkampf machen möchte oder auch den ersten schon hatte und jetzt irgendwie weitergeführt werden möchte, dass der Hilfe braucht. Ne? Der braucht vielleicht wirklich Grammangaben beim Essen. Du sagst dem als Coach, ne, ist diese 6 Mahlzeiten am Tag.
Ja, ja.
Aber ich habe es tatsächlich in meiner kompletten Profikarriere immer alles intuitiv gehalten. Ich denke aber, dass ich meinen Körper sehr gut kenne und bis dahin hatte ich ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel im Wettkampfgeschäft. Ich habe es wirklich intuitiv gemacht. Also irgendwie habe ich immer gespürt, was für mich jetzt das Richtige ist. Aber ich sag mal so, ausschlaggebend war für meinen Körper immer Kohlenhydrate zu sparen. Ich habe immer relativ viel Eiweiß gegessen oder manchmal sogar komplett Kohlenhydrate weggelassen, was mich nur von Eiern, Fisch und Fleisch ernährt.
Ja,
Gemüse und Obst schon immer, aber ja, Kohlenhydrate habe ich fast immer komplett weggelassen.
Also und du hast überhaupt keinen Plan gehabt. Du hast es immer doch Respekt.
Ja, also ich habe es wirklich intuitiv gemacht, weil ich wirklich finde, wenn du deinen Körper gut kennst, dann weißt du intuitiv morgens zum Beispiel, wenn du aufstehst, klar, ich bin dann erstmal auf die Waage gegangen, um ja wirklich auch abchecken zu können, was jetzt heute so gerade ansteht oder wie es mir geht oder was ich denke, wie ist das Gewicht, ne, klar. Und dementsprechend habe ich dann eben meine Mahlzeit zubereitet. Oder das war dann so eine ganz krasse Phase. Natürlich habe ich dann auch mal versucht, Mahlzeiten so weit wie möglich nach hinten zu schieben. Sprich, ich habe längere Zeit dieses intermittierende Fasten gemacht. Das hatte ich, glaube ich, 2018 tatsächlich auch gemacht hier für diesen Bikini-Wettkampf. Also sprich, ich habe abends um 8 das letzte gegessen und 16 Stunden dann Pause gemacht. Ja, also ich hatte dann morgens dann erstmal ein Cardio-Training, dann machst du hier was, da was am Morgen noch, weil du hast natürlich Hunger, ganz klar. Und habe dann am Ende ja wirklich nur noch 2 Mahlzeiten gehabt. Das ist bei mir super aufgegangen. Na, jeder würde jetzt sagen, um Gottes Willen, viel zu wenig gegessen, mag sein. Aber für mich war es genau das Richtige. Und das hat auch zum Downsizen wunderbar funktioniert. Aber da sind wir jetzt eben auch wieder an einem Punkt, wo man sagen muss, wenn du jetzt zum Beispiel aus einer Essstörung kommst oder noch total unerfahren bist in dem Sport, dann sollte man es sicherlich nicht so tun. Ne? Also da muss man natürlich abchecken, wie tickt derjenige, was könnte dem gut tun. Das ist völlig individuell, meine ich. Und ich habe es, wie gesagt, intuitiv gemacht und das ist eigentlich immer sehr gut aufgegangen. Da war es dann auch so, dass, keine Ahnung, die Form manchmal schon so gut war, dass ich ein ganzes Wochenende dann auch mal andere Sachen gegessen habe. Ne? Meinetwegen auch mal eine Pizza oder einen Döner oder so, weil ja die Woche eben gut gelaufen war. Also wirklich völlig intuitiv.
Hast du das immer alleine gemacht oder hast du auch einen Coach an deiner Seite gehabt, der wo dich so, also ich habe immer das Problem gehabt, dass ich mir überhaupt nicht einschätzen kann in der Diät. Haben ja viele das Problem. Hast du das alleine machen können, dass du sagst, okay, jetzt bin ich so und so, habe nur so und so viele Wochen, ich brauche da keine mehr. Vielleicht am Anfang weiß ich, was jemanden gehabt, aber später, weiß ich nicht, hast du dann auch noch jemanden gehabt oder hast du es dann wirklich alles alleine gemacht?
Also ich muss jetzt immer mit den Daten überlegen, 2012 ein Wettkampf in Kalifornien, das war so eine Lindsay-Veranstaltung und damals bin ich Dritte geworden, also hab schon Punkte gesammelt für Olympia und ich wusste schon im Vorfeld, du siehst, kriegst das ja alles mit, ich hatte immer hier meine Gegnerin schon gegoogelt, beziehungsweise auf Instagram geguckt, wer das ist und so. Und in Kalifornien gab es so einen Trainer, der wurde total gefeiert. Der ist auch da rumgehüpft den ganzen Tag und galt so als der Vorbereiter für Frauen. Und 2012 habe ich mir dann nach diesem Wettkampf, also ich hatte den damals angesprochen und er sagte auch, hey, you look good, and, die wollen ja dann auch ein bisschen Geld verdienen mit dir sozusagen. Ja, aber der war wirklich auch super nett und hatte wirklich auch sehr viel Ahnung. Und mit dem hatte ich dann eine Vorbereitung gemacht. Und also wie gesagt, so posingmäßig und so konnte der mir sehr viel beibringen, weil ich 1:1 mit ihm da damals schon üben konnte. Aber was so Ernährung und Training anging, das hatte ich mir, glaube ich, 2 Wochen angeguckt, die Ernährungspläne, die er mir da geschickt hatte und direkt für mich festgestellt, das ist nicht das Richtige. Also das war in meinen Augen unheimlich viel Essen und ich wusste ja eigentlich immer, dass es bei mir vielleicht besser funktioniert, wenn ich nicht so viel esse. Und auf der anderen Seite hatte ich eben auch noch das Gefühl, dass das so 0815 Pläne waren, die jeder Athlet irgendwie bekommen hat von ihm. Ja, und dann habe ich das ganz schnell, wie gesagt, sein gelassen. Ich hatte natürlich dann auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, auch wenn du den Trainer dann da auch hast, ne, diesen gehypten Coach, dann wirst du vielleicht auch weiter nach vorne platziert. Und das war dann am Ende dann auch nicht so. Und wie gesagt, also ich habe dann wieder mein eigenes Ding gemacht und ja, also das hat eigentlich auch immer super funktioniert.
Also du hast das von da an dann alleine gemacht und hast die ja immer alleine gut einschätzen können. Weil die Form hat immer passt. Also da kann man nichts anderes.
Ich meine, jeder Bodybuilder wird wahrscheinlich immer sagen, ich bin nicht perfekt. Ne? Hier gibt es noch was zu verbessern, da ist noch was. Das war bei mir natürlich auch immer so. Ich hatte schon immer so ein bisschen Probleme mit der Hinteransicht, also sprich Po, Bein, Bizeps und so weiter, wie vielleicht auch viele Frauen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich selbst am besten einschätzen kann. Also ich konnte das. Ich konnte mich immer gut einschätzen. Ja. Und gerade was dann auch so Posing anging und so, wie gesagt, da konnte dieser Trainer mir wirklich auch sehr helfen. Aber das ist eigentlich aber auch immer so mein Steckenpferd gewesen, ne? Auch so Küren dann vorzubereiten.
Das genau.
Ich habe mich da immer auf mich selbst verlassen. Ja. Supplemente wolltest du, glaube ich, noch wissen?
Ja, jetzt erst nur, weil du gerade gesagt hast, das habe ich mir notiert. Wo du sagst, so Hintern und Beine waren ja immer deine Schwachstelle. War aber dann am Schluss wirklich super, finde ich.
Ja,
genau. Da hast du richtig tiefe Beine gehabt, hast, glaube ich, in der Arnolds, wo du so super hart warst, war das ja immer nur ein bisschen so eine Schwachstelle. Wie hast du das verbessert? Oder ist das die Qualität einfach über die Jahre dann geworden? Oder hast du gesagt, okay, na, jetzt habe ich für mich rausgefunden, das und das, wenn ich mache, dann schauen die Beine gut aus?
Ja, also das kann ich definitiv so sagen. Also das war auch wieder so eine Intuition von mir selbst. Das hat mir keiner gesagt oder so. Ich wollte gerade für diesen Bikini-Wettkampf, wo ja der Gluteus total im Vordergrund steht. Na, du hast ja kaum Hose irgendwie hinten gesehen am Popo. Und da war ich natürlich darauf angewiesen, irgendeinen Weg zu finden, dass das bei mir gut wird. Und bei mir hat super gut geholfen, dass ich tatsächlich jeden zweiten Tag Beine und Po trainiert habe. Also ich habe ja, wie gesagt, Oberkörper so gut wie gar nicht trainiert. Dafür eben viel Cardio gemacht und ich habe jeden zweiten Tag meine Beine und meinen Po trainiert. Und ich denke mal, das war für mich, ne, wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch wieder völlig individuell, für mich genau das Richtige. Und ich war selber am Ende überrascht, dass ich im hohen Alter das nochmal so tatsächlich hinbiegen konnte. Also ich denke mal, die Rückenansicht war nie so gut wie 2018. Also das war für mich die Lösung, ne, das tatsächlich dann eben auch alle zwei Tage zu trainieren.
Und wie hast du es da trainiert? Also super schwer, geht ja fast nicht, weil ja dann die Gelenksbelastung zu groß ist. Hast du da leicht trainiert oder mittelschweres Gewicht?
Also ich habe das immer variiert. Also ich finde sowieso, dass das Geheimnis des Erfolges meistens darin liegt, dass du deinen Körper überlisten musst. Der Körper, der gewöhnt sich unheimlich schnell an Ernährungspläne, Trainingspläne. Und auch da habe ich das immer ganz intuitiv an dem Tag entschieden, welche Übungen ich für Beine mache. Aber in der Regel war es schon so, dass die Wiederholungszahl zwischen 12 und 15 lag und ich immer so 8 Beinübungen am Ende zusammen hatte. Ich habe immer viele andere Trainingstechniken auch angewendet, dass man zum Beispiel, sag mal, erst ganze Wiederholungen macht und zum Schluss nur noch mal so halbe Wiederholungen zum Nachpumpen. Und ich denke, das Geheimnis eines guten Gluteus oder einer guten Rückansicht ist, dass man versucht, tatsächlich wegzukommen von den schweren Gewichten, weil dann bist du ja nur mit diesem Bewältigen dieses Gewichts beschäftigt, sondern man muss lernen, in den Muskel reinzutrainieren. Also wirklich manchmal sogar die Augen zu schließen und versuchen, den wirklich anzusteuern, den Muskel.
Genau.
Und ich denke, das ist gerade bei Frauen das Geheimnis. Aber auch das wissen nicht viele, weil man immer hört, ja, du musst hier reinhauen, richtig hart trainieren, am besten schwere Knie beugen und so. Das denke ich eben überhaupt nicht. Ich wünschte mir, ich hätte das in meinen Anfangsjahren nicht getan, dieses schwere Training. Weil ich wäre wahrscheinlich viel schneller an dem Punkt dann angelangt, den ich gerne gehabt hätte. Also ich denke, das ist wirklich nicht nötig. Natürlich braucht man so eine gewisse Grundkraft am Anfang einer Karriere. Und das macht ja auch voll Bock, schwere Gewichte zu bewältigen. Aber ich denke, wie gesagt, das Geheimnis ist tatsächlich, es zu lernen, den Muskel anzusteuern. Und das kannst du wahrscheinlich am besten sogar mit kleineren Gewichten.
Ja, ich glaube, das braucht man aber eine Zeit. Erst einmal, dass man im Training ist, dass man das dann auch wirklich lernt.
Ja.
Man bewegt man ja das Gewicht nur von A nach B.
Genau. Und
nach 10 Jahren Training weiß man wirklich, wie man das Gewicht bewegen muss.
Ja, das glaube ich auch. Ja, da gehört ganz viel Erfahrung sicherlich dazu. Wo wir dann wieder an dem Punkt sind, wo wir tatsächlich sagen können, du machst das ja wirklich sehr, sehr viel und du hast viele Athleten, dass man einfach die an die Hand nehmen muss und nur mit einem gemeinsamen Training einfach versuchen muss, denen das zu vermitteln, was du damit meinst. Ne? Und tatsächlich auch jetzt schon, also in frühen Jahren, vielleicht doch mal weg von den schweren Gewichten und sich eben nur darauf zu konzentrieren. Also ich hatte teilweise auch Athleten, die haben dann immer so Buch geführt, ne, welches Gewicht ich jetzt überwunden habe. Aber wenn du dir dann die Ausführungen anguckst, dann muss man halt oft sagen, nimm mal noch mal 20 Kilo runter und jetzt machen wir das mal richtig. Ne? Also weil wir sind ja keine Kraft-3-Kämpfer, wo es eben darauf ankommt, ne, wie viel Gewicht du da jetzt hochziehst oder stemmst oder was auch immer, sondern wir wollen das Bestmögliche oder die bestmögliche Optik aus den einzelnen Muskeln rausholen.
Also ich denke mal, so Gewicht ist Mittel zum Zweck. Also ob ich dann 5 Kilo mehr bewege oder weniger, ist ja total sekundär.
Absolut.
Viele verstehen ja immer, wenn man sagt, schwer trainieren, dass man dann abfälscht und das Gewicht irgendwie bewegt, aber das versteht man ja drunter eigentlich nicht.
Ja, gell? Ich meine, wie gesagt, man kann mal so eine Session machen, ne, wo man sagt, hier, wir machen mal maximales Kreuzheben oder Kniebeugen, was auch immer, oder beziehungsweise es kommen ja auch viele Athleten, die vielleicht noch nicht mal so eine Basis haben, und dass man versucht, vielleicht in den ersten Jahren immer korrekte Ausführung, meinetwegen auch schon mal so ein bisschen keult. Ne? Also das ist auch in Ordnung. Aber ich denke, so auf Dauer kriegst du wirklich nur Qualität in den Muskel, wenn du dazu in der Lage bist, die Muskeln anzusteuern.
Ja, genau. Also das sehe ich auch so. Jetzt habe ich noch Supplement. Den Rest, glaube ich, haben wir eh schon bald alles abgedeckt. Welche Supplemente hast du genommen? Es war ja zu unserer Anfangszeit um die 2000er, da glaube ich, hat es ja nur Eiweißpulver und Vitamine gegeben, was da schon Kreatin gegeben hat. Und jetzt gibt es ja eine unglaubliche Produktpalette. Was würdest du auf alle Fälle empfehlen? Also ich finde, die Supplemente, es gibt schon gute Supplemente, wo man auf alle Fälle empfehlen kann. Was würdest du sagen, was einfach zu den Basics gehört, was die Leute nehmen sollen?
Also ich finde, jetzt nicht nur aus muskeltechnischen Gründen. Dass man zum Beispiel ein gutes Whey-Isolat hat. Weil wir kennen das alle in der Diät, dass wir mal totalen Bock haben, irgendwie was Süßes zu essen. Mhm. Und bei mir war es zum Beispiel in der letzten Vorbereitung so, dass mein Mittagessen immer daraus bestand, dass ich meinetwegen Apfel geschnitten habe oder irgendein anderes Obst und dann so ein Whey-Isolat so cremig angerührt habe. Also, dass man so diesen Heißhunger auf Süß so ein bisschen befriedigen konnte. Und klar, ich hätte vielleicht auch besser ein Ei dann gegessen, weil es gibt kein besseres Eiweiß als eben aus Lebensmitteln. Aber das war so eine Hilfe, irgendwie so eine Diät auch zu überstehen. Und es gibt ja wirklich auch tolle Geschmacksrichtungen mittlerweile. Ja. Aber grundsätzlich muss ich dir ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ich sag mal, außer vielleicht Aminosäuren, die der Körper nicht selber herstellen kann, sprich BCAAs oder so, finde ich, braucht man eigentlich keine. Ich finde, man braucht eher, das müsste man teilweise dann auch vom Arzt testen lassen, mehr Nahrungsergänzung, ne? Sprich vielleicht Vitamin D3, um auch die Knochen zu schützen, beziehungsweise auch so eine gewisse Fitness eben zu haben oder Multivitamine, Vitamin E und solche Dinge.
Kurkuma. Ja, das würde ich jetzt auch für Supplemente dazu zählen.
Okay,
also den ganzen Rahmen, dass man sagt, okay, einfach, also ich denke auch, das Wichtigere sind wirklich so Gesundheitssupplemente, wie du sagst, mein Vitamin D3-Spiegel testen lassen, so Omega-3-Sachen, das finde ich jetzt essentieller als irgendwelche leistungssteigernden Supplemente.
Ja, also man muss auch ganz ehrlich sagen, man hört ja auch immer viel Kreatin, ne? Aber da, weißt du, das ist so eine Sache, die verpufft ja auch. Du nimmst das Kreatin, das kostet auch alles viel Geld. Man darf auch nicht vergessen, dass da eine riesige Industrie dahinter steckt. Ja. Und Kreatin ist eine Wasseransammlung im Körper. Natürlich denkst du dann eine Zeit lang, oh, ich sehe hier voll aufgeblasen aus und ne, super geil. Aber am Ende scheidet der Körper das wieder aus. Ne? Also ich bin eher Befürworter, wie gesagt, von guten Lebensmitteln. Da hast du wirklich gutes Eiweiß, gute Kohlenhydrate, gute Fette. Und das mit dem Whey-Isolat, wie gesagt, war im Grunde immer nur so ein Trick, wenn man tatsächlich mal so Heißhunger hatte oder so. Aber auch ich habe natürlich in meinen ersten Jahren Kreatin genommen, BCAAs genommen, eigentlich die ganze Palette, weil ich war eben auch lange Olympathletin und man hat das Zeug dann eben auch bekommen, man hat es auch genommen. Aber ich hätte da gerne mal eigentlich eine Studie zugesehen, ob das jetzt wirklich Muskelwachstum im Grunde bringt. Ne? Also ich denke, es bringt eher Muskelwachstum, wenn du immer dich gesund fühlst, also sprich dich gut ernährst und Nahrungsergänzung dazu nimmst.
Also ich bin ja, ich sage ja immer, wenn ich heute Instagram anschaue und habe da irgendwelche, die wo von Supplementehersteller gesponsert werden, was die für Produktpalette haben, die haben ja teilweise 30 Dosen drauf. Und dann denke ich mir so, wie mir in den 90er Jahren, 2000er, da hat es ja gar nichts gegeben. Ja. Und die Leute waren ja keinen Hauch schlechter wie jetzt.
Genau.
Also, und da bin ich schon auch deiner Meinung. Es gibt bestimmt gute Supplemente, wo man sagt, okay, die sind vielleicht sinnvoll. Aber die Priorität, denke ich mal, ist nicht so hoch, wie vielen verkauft wird.
Denke ich auch genauso. Ich meine, ich will das jetzt auch nicht irgendwie bloßstellen oder so. Ja. Ne? Ich habe zu der Zeit auch die Dose dann ne, sozusagen in die Kamera gehalten und natürlich auch versucht, das Zeug irgendwie anzupreisen, weil es schadet ja auch nicht. Das ist ja jetzt nicht so, dass du davon krank wirst. Aber meine Meinung ist, dass du ja im Grunde teures Geld wieder ausscheidest. Ne? Also wirklich brauchen tut man es, glaube ich, nicht. Also andere mögen das anders sehen, aber wie gesagt, ich denke, das bringt nicht besonders viel.
Ja, genau. Also wie gesagt, das ist vielleicht so das i-Tüpfelchen, wo man der Gesundheit noch was Gutes tun kann, aber das meiste macht man einfach mit gesunder Ernährung und vernünftigem Training.
Auf jeden Fall.
Das, glaube ich, ist ohne Diskussion.
Okay. Ja, gut.
Ja. Jetzt, glaube ich, wären wir schon fast alle durch. Wir haben jetzt ein super Gespräch geführt und die ganzen Fragen, soweit ich das jetzt überblicken kann, alles beantwortet. Ich sage auf alle Fälle vielen, vielen Dank, dass du wirklich jetzt schon über eine Stunde Zeit genommen hast.
Hab mir Wahnsinn, jetzt sehr viel die Rechnung kommt.
Ja, gut. Also vielen, vielen Dank nochmal, Nathalie.
Okay. Sehr gerne, Thomas, war schön.